Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. Achter Vortrag, Dr. Angelika Franke. Ich habe eine Skizze vom Unterstand gemacht. Europäische Avantgarde-Künstler im Kampf.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und Ihnen ein bisschen über die Avantgarde-Künstler im Ersten Weltkrieg erzählen darf. Die unmittelbaren Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren eine ganz außergewöhnliche Zeit für die Künstler der Avantgarde. Und dies nicht allein, weil sozusagen zeitgleich und nebeneinander ganz unterschiedliche künstlerische Richtungen entstanden. In Frankreich zum Beispiel die Formen facettierende Kubismus und der Orphismus, in Deutschland der auf Ausdruckskraft der Farbe setzende Expressionismus, in Italien der Futurismus, in England zum Beispiel der Vorticismus. Viele andere gab es auch noch. Besonders erwähnenswert ist, dass in diesen Jahren über die Landesgrenzen hinweg die Avantgarde-Künstler in einem bisher nie gekannten Ausmaß zusammenarbeiteten. In Frankreich zum Beispiel entwickelten der Spanier Pablo Picasso und der Franzose Georges Braque zusammen den Kubismus. In Deutschland hatten sich die Russen Wassily Kandinsky und Alexei von Jawlensky und die Deutschen Franz Marc und Gabriele Münter sowie viele andere in der Künstlergruppe der Blaue Reiter zusammengeschlossen. Durchgesetzt wurde die Moderne, vor allem die französischen Avantgarde-Künstler und die französischen Avantgarde-Richtungen, zunächst vorrangig in Deutschland. Und wegen ihres deutschen Kunsthändlers Daniel Henri Kahnweiler und dem Sammler Wilhelm Uhde wurde die Kunst von Picasso und Braque deshalb auch als Bosch, also mit dem Schimpfwort für die Deutschen, belegt und angesehen. Ausstellungen zur Avantgarde wurden bewusst ganz international angelegt. Ob die Sonderbundausstellung 1912, ihre Nachfolgeschau, die Armory Show 1913 in New York oder Herbert Waldens ersten deutschen Herbstsalon 1913 in Berlin. Der Austausch und die Vernetzung von Künstlern, Kunsthändlern, Sammlern, Museen und so fort, sie kannten keine Grenzen und sie kannten keine Nationalitäten. Ein wichtiger Mittler war in diesem Betrieb auch Guillaume Apollinaire, der russisch-polnisch-italienischer Herkunft war und mit dem Spanier Picasso, dem kubanisch-französischen Francis Picabia, dem Franzosen Fernand Léger und den Italienern Giorgio De Chirico und Alberto Savinio zusammenarbeitete. Die Kunst, der Austausch von Künstlern und Künstlergruppen untereinander blühte. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs änderte sich diese fruchtbare internationale Zusammenarbeit fast wortwörtlich von einem Tag auf den anderen und sollte sich von diesem Schlag erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wieder erholen. Das Jahr 1914 bedeutete für die internationalen Avantgarden einen fundamentalen historischen Bruch. Weil sie, politisch gesehen zumindest, nun Feinde waren, mussten im Ausland arbeitende Künstler unverzüglich nach Kriegsausbruch das Gastland verlassen. In Deutschland erging es so zum Beispiel den Russen Wassily Kandinsky, Alexei von Jawlensky und Mariana von Werefkin, in Frankreich den Deutschen Wilhelm Lebruck und Otto Freundlich. Dem Russen Marc Chagall, der bei Kriegsausbruch in Russland weilte, war es nun verwehrt, aus Russland wieder zurück nach Berlin oder nach Paris zurückzukehren. Egal, ob sie sich nun freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet hatten oder unfreiwillig eingezogen wurden, die meisten Künstler steckten sehr schnell in Uniformen. Die Künstlergruppen lösten sich auf. Ausstellungstourneen konnten auch nicht mehr stattfinden, Kunsthändler konnten nicht mehr reisen, ihre Geschäfte versiegten. Es gab nur wenige Gründe, warum einige Künstler vom Kriegseinsatz verschont blieben. Zum einen aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters. Zum anderen, weil sie aus neutralen Ländern stammten, wie zum Beispiel der Spanier Picasso und der Spanier Juan Gris. Zum nächsten dann auch aus gesundheitlichen Gründen, wie zum Beispiel bei den an chronischen Lungenerkrankungen leidenden Gino Severini, Italiener, und Willi Jeckel, ein Deutscher. Und schließlich konnten sich einige Künstler durch Flucht in die neutrale Schweiz entziehen, wie zum Beispiel Hans Arp. Marcel Entschuldigung, eine Sekunde. Marcel Duchamp, der nach New York entfloh, schrieb, die Weltstadt der Kunst Paris sei, Zitat, ein verlassenes Wohnhaus. Die Lichter sind gelöscht, die Freunde sind weg an der Front oder sie wurden bereits getötet. Oh. August Macke, den wir hier als Reservisten mit seiner Frau Elisabeth im häuslichen Garten in Bonn sehen, gehörte zu den ersten, die fielen, nämlich bereits am 26. September 1914 an der Westfront bei Perthes-Urlu in der Champagne, und zwar nur 6 Tage, nachdem er das Eiserne Kreuz erhalten hatte. Und aus den von den Künstlern verwaisten Paris meldete Juan Gris am 13. Oktober 1914 an Kahnweiler, Zitat, Matisse schreibt von Paris, dass Derain im Kampfgebiet ist. Flammig ist Militärmaler in Le Havre. Glaise ist verwundet, Segonzac auch. De La Fresnay, der freiwillig eingerückt ist, liegt krank im Reservistenlazarett. Von Brack, für den ich mich am allermeisten interessiere, habe ich keine Nachricht. Gemeinhin wird oft angenommen von den Künstlern, weil besonders sensibel und scharf beobachtende Menschen hätten einige quasi den Künstlern und sein unsagbares Leid auf dem Schlachtfeld vorhergesehen. Und betrachtet man zum Beispiel die Kunstblätter Alfred Kubins von 1903 oder die apokalyptischen Landschaften von Ludwig Meidner oder wie hier das Gemälde Schlachtfeld von Emil Nolde, was 1913 entstand, so gewinnt man auch fast diesen Eindruck. Ich meine jedoch, dass dieser Eindruck täuscht. Man darf nicht außer Acht lassen, dass die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg auch in Europa keine kriegslose Zeit war. Man denke nur an die Balkankriege. Das Thema Krieg war also durchaus in Europa schon vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges präsent, auch für die Künstler. Das, was uns beim Betrachten des Bildes an die granatzerfetzten Leiber der Gefallenen und die von Granaten aufgewühlten Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges erinnert, ist eher an der avantgardistischen Maltechnik und Farbigkeit geschuldet, denn man stelle sich mal vor, das sich aufbäumende Pferd, das gleichsam sein Leben durch das geöffnete Maul auszuhauchen scheint, und die beiden links am Boden liegenden Soldaten seien in akademischer Manier gemalt, schon würde dieser Eindruck einer Vorschau auf den großen Krieg fehlen. Emil Nolde erreichte die Nachricht vom Kriegsausbruch übrigens auf einem Schiff, das ihn gerade von einer Expedition in Neuguinea erst im September 1914 nach Deutschland brachte. Doch er hatte sowieso Glück, weil er 1867 geboren war, war Nolde zu alt und musste aus diesem Grund auch nicht in den Kriegsdienst. Die Künstler wurden von den in diesem Ausmaß ungekannten Schrecknissen des Ersten Weltkrieges, ausgelöst durch die Neuerungen der Waffentechnik mit ihrer neuartigen Reichweite und ungeheuren Sprengkraft, die eine komplett neue Art der Kriegsführung erforderte, ebenso überrascht wie die übrige Bevölkerung und selbst wie die Militärs. Viele deutsch-französische Freunde wurden durch den Kriegsausbruch gezwungenermaßen zu bewaffneten politischen Feinden. Gerade für sie war es ein tief beunruhigender Gedanke, dass sie im Kriegseinsatz nie wissen konnten, ob sie nicht auf einen Künstlerfreund auf der anderen Seite der Linie schießen würden, ohne es zu wissen. Wie verhielten sich nun die Künstler angesichts des ausgebrochenen Krieges? Wie erlebten sie ihn und wie wirkte er sich auf ihr Schaffen aus? Diesen Fragen möchte ich jetzt nun im Folgenden nachgehen. Der Saarländer Albert Weisgerber hatte bereits 1902 seinen Militärdienst in München abgeleistet. Er selbst ist einzuordnen zwischen deutschem Impressionismus und beginnendem Expressionismus. Er hatte im Rahmen seines Studiums Hans Pohrmann, Klee, Kandinsky und Slefog kennengelernt, mit denen ihn dann eine lebenslange Freundschaft verband. 1913 gründete Weisgerber gemeinsam mit Jawlensky und Klee sowie Alexander Karnold und auch vielen anderen, die Künstlervereinigung Münchner Neue Sezession. Und die erste Ausstellung der Sezession im Herbst 1914 konnte der Künstler noch miterleben. Direkt nach dem Ausbruch des Krieges wurde er am 16. August 1914 schon einberufen und ließ sich vor seinem gerade fertig gewordenen Gemälde David und Goliath, was Sie hier oben in der Ecke sehen, ließ sich also vor diesem Gemälde fotografieren, das den am Ende erfolgreichen Kampf gegen einen übermächtigen Feind zum Thema hat. Es war sein Abschied aus dem Atelier, in das er nicht mehr zurückkehren sollte. Seine militärische Laufbahn bei Mobilmachung begann er als Unteroffizier und über seine Kriegseindrücke schrieb er am 4. November 1914, war 4 Tage in der Schlacht bei Ypern. Es war furchtbar, was ich erlebte. Was wird noch kommen? Und am 1. Januar 1915, es war entsetzlich, wie die Kameraden dicht bei mir fielen, mit grässlichen Verwundungen. Ansehen konnte ich am ersten Tag keinen. Drum habe ich immer vorwärts geschaut und nie rückwärts. Und schließlich schreibt er am 4. Mai 1915, auf Ihre Zeilen habe ich Ihnen zu erwidern, dass ich bis jetzt nicht einen Strich gezeichnet, noch irgendwelche Entschlüsse bezüglich Verarbeitung dieser furchtbaren Eindrücke gefasst habe. Einstweilen bin ich nur Soldat. 6 Tage nach dieser Feldpostkarte, am 10. Mai 1915, in einem Gefecht gegen die englische Armee, wurde der Leutnant der Artillerie und Kompanieführer Weisgerber bei Fromel in Flandern im Alter von nur 37 Jahren dann durch einen Kopfschuss tödlich verletzt. Weisgerber ist ein eher sehr seltenes Beispiel für einen Künstler, der im Feld überhaupt nicht gezeichnet oder gemalt hat. Deutlich spricht aber aus Weisgerbers Worten, dass er das Erlebte nicht auf Papier oder Leinwand zu bannen vermochte. Wie Sie wissen und auch gleich sehen werden, ist dies jedoch recht untypisch. Vielfach nutzten die Künstler im Krieg die Gelegenheit, vor Ort Skizzen anzufertigen von fremden Menschen, vom Leid der Opfer, von Zerstörungen. So fungierten sie als betroffene Beobachter. Dabei waren sie nun, Zitat von Paul Klee, pinsellose Maler und sie waren auf handliche Formate und sehr einfache Techniken angewiesen. In der Regel entstanden diese Werke ohne Auftrag, also frei aus dem persönlichen Antrieb, sich selbst über das ungeheure Geschehen klar zu werden. Sie sehen hier eines der ganz wenigen Fotos, auf dem ein Künstler im Feld malend zu sehen ist, nämlich Fritz Steißlinger im Unterstand an der Westfront. Eine Seltenheit ist auch, dass der Maler ein kleines Ölgemälde anfertigt, denn normalerweise hatten die Künstler im Kriegsdienst aufgrund des geringen Gewichts und der recht guten Handhabbarkeit nur Papier, Hefte und Stift, manchmal sogar noch Aquarellfarbe zur Hand. Aus Steißlingers Briefen und Notizen, die seine Schwiegertochter rührenderweise noch heute verwahrt, lässt sich ablesen, dass je nach Kriegsgeschehen einmal mehr und einmal weniger Zeit im Feld blieb, in Ruhe zu malen oder eine Skizze anzufertigen. Wobei zumindest bei Steißlinger nur alle paar Tage Gelegenheit dazu bestand. Noch am 5. März 1916 notierte er, den Tag war es ruhig, ich habe eine Skizze vom Unterstand gemacht. Und am 5. April gemalt, wie das klingt, wie mitten im Frieden. Nicht allzu lange nach dieser Notiz werden die Erwähnungen vom Malen, die bis dahin zahlreich sind, immer weniger, bis sie schließlich komplett ausbleiben. Man kann also sehen, dass das Kriegsgeschehen ihn überrollt hat und die Eindrücke auch keine Zeit mehr blieb. Eine Seltenheit ist auch die Notiz von, Entschuldigung, da ist irgendwas falsch. Ist auch die Notiz von Wilhelm Morgner, den Sie eigentlich jetzt hier in dem Foto sehen sollten, mit seiner Schwester Amanda und dem Maler Eberhard Fiegener, Weihnachten 1914. Denn er schreibt 1914, ich glaube nicht, dass mich eine Kugel treffen wird. Ich habe so im Kugelhagel gestanden, dass ich selbst nicht weiß, wie es gekommen ist, dass mich keine getroffen hat. Im Schützengraben habe ich mitten im Granatfeuer gezeichnet, wie zu Hause. Diese anscheinend stoische Ruhe war wohl den wenigsten Künstlern im Feld zu eigen. Nur wer nicht direkt an der Front eingesetzt war, konnte auch während des Kriegsdienstes Ruhe für die künstlerische Arbeit finden. Ludwig Meidner zum Beispiel, der kam erst im Herbst 1915 zur Musterung, wurde jedoch zunächst erstmal zurückgestellt und erst im Sommer 1916 zur Infanterie eingezogen. Meidner arbeitete für 15 Monate als Dolmetscher in einem Kriegsgefangenenlager bei Cottbus-Merzdorf und begann dort auch mit dem Verfassen seiner Hauptschriften. Einen Einsatz an der Kriegsfront, dem konnte er entgehen. Die Skizzenbücher von Ludwig Meidner aus dem Kriegsgefangenenlager sind bislang kaum bekannt. Aber in einer langen Reihe von Bildnisse, ganz unterschiedlicher, Unterschied Meidner nicht zwischen Freund und Feind. Ob er algerische Schützen, russische oder französische Soldaten oder deutsche Landsturmmänner malte, eine elementare Menschenerfahrung wird in den Porträts sichtbar, unvoreingenommen über die Nation hinweg. Sie sehen hier jetzt im Bild das Porträt eines französischen Soldaten von 1914. Die Auswirkungen des brutalen Krieges sah und verarbeitete, wie viele andere Künstler, auch Ossip Zadkine, der als Bildhauer bekannt werden sollte. Er wurde im Mai 1916 als Sanitäter in der französischen Fremdenlegion einer russischen Ambulanz an der Westfront zugeteilt. Der mit Modigliani befreundete Weißrusse wurde Krankenträger im Raum Albanais. Doch im selben Jahr wurde er verwundet und ins Lazarett gebracht. Vor und nach seiner Verwundung zeichnete er seinen Alltag, die Zelte, die Fahrzeuge, mit denen die Verwundeten abtransportiert wurden, die Soldaten auf ihren Bahren. Hier sehen Sie sein Aquarell »Russische Ambulanz«, das im Jahr 1916 entstand. Der Kubismus, mit dem er sich ab 1910 in Paris vertraut gemacht hatte, ist in diesen Zeichnungen deutlich spürbar. Diese von Hoffnungslosigkeit geprägte Chronik, die aber auch ohne Pathos ist, wurde in der Kampagne begonnen und in den Pariser Krankenhäusern weitergeführt, wo er bis zu seiner Genesung blieb und wo er immer wieder Verstümmelte darstellte, die für ihn zu einem Symbol der Zeit wurden. Neben diesen aus persönlichem Antrieb gemalten Werken gab es aber auch die der Kriegsmaler, obgleich diese längst nicht mehr so zahlreich waren wie während der Kriege der vorangegangenen Jahrhunderte. Denn das neue Medium, die Fotografie, war zunehmend auf dem Vormarsch und nach dem Ersten Weltkrieg der vollständige Ersatz für Kriegsmalerei, offizielle. Wenn den Malern Staffelei, Leinwand und Ölfarben zur Verfügung standen, handelten sie also zumeist im offiziellen Auftrag. So zum Beispiel der Franzose Félix Vallotton und der Engländer Nevinson und entsprach das Motiv nicht den politischen Richtlinien, wie im Fall Nevinson wir gleich sehen werden, meldete sich die Zensur. Christopher Richard Wynne Nevinson, der zunächst, wie Sie hier sehen, als Ambulanzfahrer und Krankenpfleger tätig war, war ab 1917 einer der offiziellen englischen Kriegsmaler. Das Wege zum Ruhm, das Bild, was Sie hier sehen, 1917 gemalt, nicht tote deutsche, sondern tote englische Soldaten an einem Stacheldrahtverhau zeigen, rief das englische Kriegsministerium sofort auf den Plan. Es verlangte 1918 die Entfernung des Gemäldes aus einer Londoner Ausstellung. Nevinson, nicht dumm, überklebte es mit Papier und schrieb zensiert darauf. Dies sorgte für einen publikumswirksamen Skandal, denn es war nicht nur verboten, die Wirklichkeit zu zeigen, sondern auch die Zensur anzuprangern. Nevinson hatte jedoch lediglich das gemalt, was jeder Soldat unzählige Male gesehen hatte, nämlich Kameraden, die bei sinnlosen Angriffen im Feuer gefallen waren. Die Reaktion war umso heftiger, als das Gemälde nichts mehr mit den kubistisch-futuristischen Werken Nevinsons aus den Jahren 1915 und 16 gemein hatte. Das geografischen Linienführung, fotografischer als jedes andere Werk des Künstlers, entzieht sich der ästhetischen Beurteilung, denn seine Wirkung ist im Wesentlichen moralischer und politischer Art. Das Bild, was ja entfernt werden sollte aus der Ausstellung, wurde ersetzt durch Nevinsons Ein Panzer. Der Schweizer Félix Vallotton, seit 1900 französischer Staatsbürger, hatte sich bei Ausbruch des Krieges freiwillig zum Kriegsdienst bei der französischen Armee gemeldet, war aber aufgrund seines Alters, er war damals 49, abgelehnt worden. Auf Einladung der französischen Regierung besuchte er jedoch 1917 als Mitglied der 5. Mission der Kriegsmaler die blutige Kriegsfront der Champagne bei Verdun. Er sollte zum Malen von Kriegsbildern durch diese Reise angeregt werden. Doch nach Paris zurückgekehrt, stellte er nicht die Kriegsereignisse, sondern deren Folgen dar. Menschenleere, verödete Landschaften, wie Sie hier sehen, schwelende Brände, Massen von Grabkreuzen. Seine Kriegslandschaften stellten Valentin jedoch nicht zufrieden. Als außenstehender Beobachter zweifelte er an der Möglichkeit einer realistischen Darstellung des Konflikts und erkannte seinen Landschaften lediglich die Illusion von Wahrhaftigkeit zu. Sie waren in seinen Augen leblose Dokumentationen des Geschehens. Zitat: Was soll man denn von alledem darstellen, schrieb er. Kräfte zeichnen oder malen entspräche sicher eher der Wahrheit als die Wiedergabe ihrer Auswirkungen. Aber diese Kräfte haben keine Form, geschweige denn eine Farbe. Neben der Tätigkeit als Kriegsmaler gab es im Ersten Weltkrieg jedoch auch noch eine weitere, für die Avantgarde-Maler geradezu prädestinierte Form der Betätigung, nämlich die Camouflage. Dass sich die Militärs bei der Beschäftigung von Avantgarde-Künstlern in den Camouflage-Abteilungen nicht geirrt hatten, verdeutlicht ein Ausruf Picassos. Er rief nämlich: Das haben wir geschaffen, als er beim Überqueren eines Pariser Boulevards erstmals in seinem Leben einen camouflierten Panzer sah. Georges Braque fühlte sich glücklich, dass das Militär die Prinzipien seiner kubistischen Malerei angewendet hatte. Sie sehen hier jetzt eine Skizze eines camouflierten Geschützes aus dem Skizzenbuch Nummer 3 von André Marre, das den Zeitraum zwischen 1915 und 1916 umfasst. Und Sie sehen weiterhin hier den französischen Maler und Illustrator Jean-Louis Forain links im Bild beim Kamouflieren eines Geschützes an der Westfront. Die Camouflage war im Ersten Weltkrieg sozusagen geboren worden. Die neuen technischen Errungenschaften wie Flugzeuge, die erstmals in der Geschichte des Krieges die feindlichen Linien aus der Luft ausspähen konnten, und die geradezu riesige Größe von Panzern und Geschützen, die mit ihren Formen nur allzu leicht für den Feind erkennbar waren, machten eine Tarnung durch optische Täuschung dringend notwendig. Die großen Kriegsparteien besaßen alle Camouflage-Abteilungen. Franz Marc arbeitete zum Beispiel für die Deutsche. André Dunoyer de Segonsac, André Mar, Roger de la Fresnay und viele andere unter Lucien Victor Girard de Scaevola für die französische Camouflage-Abteilung. Der Vortizist Edward Wadsworth zum Beispiel für die englische, für die er die Tarnbemalungen der sogenannten Dessel-Camouflage von mehr als 2000 Kriegsschiffen beaufsichtigt haben soll. In seinen Briefen von der Front berichtet Franz Marc, wie er auf einem riesigen Heuboden, der ihm als Atelier diente, 9, in Anführungszeichen, Kandinskis auf Zeltplanen gemalt habe. Der Zweck dieser Arbeit war die Tarnung der Artilleriestellungen gegen Aufklärungsflugzeuge und Luftaufnahmen. Die Geschütze wurden mit diesen Planen abgedeckt, und der Malerei kam die Aufgabe zu, die verräterischen Formen optisch so zu verwischen und zu deformieren, dass die Stellungen nicht auszumachen waren. Ein von der Division zur Verfügung gestelltes Flugzeug sollte sogar das Ergebnis von oben prüfen. Der Maler Marc war gespannt auf die Wirkung seiner Kandinskis, betrachtet aus 2000 Metern Höhe. Hier sehen Sie im Bild einmal einen camouflierten Helm. Es ist übrigens ein deutscher Helm, und oben in der Ecke sehen Sie eine dieser Planen, wie sie auch in ganz anderen Mustern angefertigt wurden. Sie wundern sich vielleicht, dass das alles so eckig ist, funktioniert auf die Weite aber ganz gut, und im Übrigen war die Camouflage damals ja gerade erst im Entstehen und man experimentierte allerorten und in allen Ländern sehr herum, bis man zu den heutigen Mustern gefunden hat. Die Künstler taten mehrheitlich Dienst an der Front oder auch an der Heimatfront. So soll der Dichter Wladimir Majakowski zu Kriegsbeginn in Moskau öffentlich, Zitat, endlos blutrünstige und deutschenfresserische Verse verlesen haben. Solche Texte entstanden auch für propagandistische Blätter, die von dem Russen Kasimir Malevich im Stil alter Volksbilderbögen, die sogenannten Lubki, gestaltet wurden und in Moskau publiziert wurden. Wenn die Worte, schrieb Malevich, ein bisschen derb gewählt sein sollten, so tut das nichts zur Sache, weil dies das Volkstümliche ist. Sie haben eine andere Ästhetik. Die Bilderbögen nahmen die deutschen, die österreichischen und die türkischen Feinde ins Visier. Wenn Sie das hier gezeigte Blatt im Stil der Volksbilderbögen sehen, ist es interessant, wenn Sie sich vor Augen führen, dass Malevich nur ein Jahr später das schwarze Quadrat, was Sie auf der Schwarz-Weiß-Abbildung oben in der Ecke sehen, also richtig in der Ecke des Raumes sehen, ausgestellt hat und damit der erste war, der zur absoluten Gegenstandslosigkeit gelangt war. Volkstümliche Bilder inspirierten auch den französischen Maler Raoul Dufy. Im Normalfall hatte der vorher heitere Landschaften gemalt. Bei Kriegsausbruch machte Dufy sich noch als Fahrer eines Militärpostlieferwagens nützlich. Dann fand er eine Stelle am Kriegsmuseum. Dort produzierte er Propagandazeichnungen, wie hier die sogenannten vier Aymon-Söhne, eine Aktualisierung der gleichnamigen französischen Legende aus dem Mittelalter, bei der aus den vier Brüdern die Militärführer der alliierten Länder gemacht wurden. In Deutschland wirkte die seit Ende August 1914 in Berlin unter dem Titel Kriegszeit herausgegebenen Künstlerflugblätter ganz im Sinne der kaiserlichen Kriegspolitik. Die Künstlerflugblätter erschienen zunächst wöchentlich und ab August 1915 alle 14 Tage. Herausgegeben wurden sie von Paul Kassierer in Berlin. August Gaul und Ernst Barlach lieferten zahlreiche Beiträge. Max Liebermann aber trug am häufigsten dazu bei. Er illustrierte mit Vorliebe Aussprüche des Kaisers wie »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche« oder, was Sie hier sehen, »Jetzt wollen wir sie dreschen«. Die kämpferische Haltung der Kriegszeit wurde ab Ende Oktober 1914 dann auch durch Bilder von Käthe Kollwitz und Max Beckmann gelegentlich durchbrochen, die auch die Auswirkungen des Krieges und das Leid der Zuhausgebliebenen oder der Verwundeten thematisierten. Im März 1916 wurde das Erscheinen der Künstlerflugblätter dann gänzlich eingestellt. Neben der Propaganda stellten sich Künstler auch von vornherein gegen den Krieg. Um der breiten Wirkung willen entschieden sie sich für Auflagengrafik. Um die Antikriegsstimmung zu stärken, wählten sie einfache, schlagende Bildmittel. Als einer der ersten publizierte der 26-jährige Willi Jeckel die drastisch realistische Grafikfolge Memento 1914-1915. Das Datum ist Teil des Titels. Nach vor Ort entstandenen Skizzen fertigte der eine Generation ältere Impressionist Max Lehvogt zum Beispiel kritische Blätter voller karikaturistischer Zuspitzungen. Der Belgier Franz Massarel nutzte die lapidare, ganz plakative Bildsprache des schwarz-weißen Holzschnitts, ebenso wie der Franzose Félix Valentin, für seine aufs Populär setzende Bilder, die schon entstanden, bevor er an die Front ging. Ich zeige Ihnen hier Stacheldraht und Schützengraben aus seinem Album C'est la guerre. Bei der Holzschnitztechnik, die der Künstler sich um 1890 angeeignet hatte, kommt es auf äußerste Vereinfachung und scharfe Schwarz-Weiß-Kontraste und eine klare und direkte Zeichnung an. Zur Darstellung der Kämpfe in den düsteren Schützengräben oder zwischen den Gegnern, die sich im Finstern kaum erkennen können, ist sie danach auch besonders geeignet gewesen. In Valentins Holzschnittsfolge geht es in erster Linie allgemein um die Gräuel des Krieges. Allerdings wird in der Bildsprache populärer Grafik auch nahegelegt, die Deutschen seien an die Scheusale und die Franzosen die Opfer. Eine gerade wegen ihrer Hier sehen Sie auch noch ein weiteres Blatt von Valotton. Das ist der Schützengraben und wahrscheinlich konzentriert sich Ihr Blick vollkommen auf die eingeschlagene Granate. Aber wenn Sie etwas nach unten rechts gucken, da sehen Sie so kleine halbrunde Kreise und Spitzen. Das sind die Soldaten im Schützengraben, die neben der einschlagenden Granaten ausharren müssen. Eine gerade wegen ihrer Ruhe und Stille beängstigende Anklage gegen den Krieg ist Christopher Nevinsons Gemälde »Eine Taube« von 1916-17. Im Ersten Weltkrieg wurden auch nicht militärische Ziele aus der Luft angegriffen, sowohl von der Artillerie als auch von der Luftwaffe. Nevinson prangert hier die deutsche Luftwaffe an, die die Flugzeuge vom Typ Taube gegen die Zivilbevölkerung einsetzte. Allerdings wurden solche Angriffe eher von Zeppelin-Luftschiffen geflogen und auch die Luftstreitkräfte der Entente griffen deutsche Städte im Ruhrgebiet an, sobald die Reichweite der Bomber es zuließ. Trotz seiner Schlichtheit ist dieses Bild sehr aufschlussreich. Es ist eine Vorahnung dessen, was im Spanischen Bürgerkrieg, im Zweiten Weltkrieg und in allen nachfolgenden Kriegen auf Bildern, Fotografien und Gemälden dokumentiert wurde. Die Zivilbevölkerung nämlich wurde Zielscheibe der Angriffe, was umso entsetzlicher war und ist, als auch, wie auf diesem Bild, Kinder die Opfer waren und sind. Zuweilen beobachteten die Künstler nicht nur, sondern stellten sich selbst als Geschädigte dar. Das gilt vor allem für einige deutsche Künstler. In Selbstbildnissen erscheinen sie zerrüttet, orientierungslos, in wirrer Angst. Ein besonders sprechendes Beispiel dafür ist das Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner, Selbstbildnis als Soldat von 1915, was Sie hier sehen. Kirchner, einer der führendsten Vertreter des deutschen Expressionismus, meldete sich 1915 freiwillig in der Hoffnung, die Waffengattung wählen zu können. Er kam aber nicht an die Front. 1915 wurde er auch in Halle an der Saale zur Feldartillerie einberufen. Kirchner hielt dem Kriegsdruck psychisch und physisch jedoch keinesfalls lange stand. Denn bereits im September des Jahres 1915 ließ er sich wegen, Zitat, Lungenaffektion und Schwäche, Zitat Ende, bis Ende Oktober vom Militärdienst beurlauben. Anfang 1915 folgte eine vorläufige Freistellung vom Kriegsdienst. In seinem Berliner Atelier zurück malte er dieses Selbstbildnis. Die an die Wände gelehnten Bilder und das Aktmodell kennzeichnen ganz eindeutig den Ort und seine Funktion. Hier in diesem Atelier hatte Kirchner zuvor seine äußerst satirischen Szenen aus dem alltäglichen Leben gemalt. Aber, so stellt sich die Frage, ist der im Vordergrund Abgebildete noch dieser Maler? Er trägt zwar die Uniform und das Käppi des 75. Artillerieregiments, in dem der Künstler ja auch gedient hatte. Statt einer den Pinsel haltenden Hand streckt er jedoch einen blutigen, am Gelenk abgerissenen Armstumpf hervor. Die Verstümmelung ist symbolisch. Dieser Mann kann nicht mehr malen. Das Modell kleidet sich umsonst vor ihm aus. In panischem Schrecken offenbart Kirchner hier seine Gebrochenheit, denn Kirchner hatte im wirklichen Leben keine derartige Verwundung davongetragen. Nach physischer und psychischer Genesung nahm er allerdings dann doch seine Arbeit wieder auf. Auch die bedeutende Schlemihl-Folge von 1915 ist als eine eingehende Verarbeitung des Kriegsgeschehens zu verstehen. Kirchner illustrierte Adalbert von Camissos Geschichte von dem Mann, der seinen Schatten verkauft. Es sei, schrieb Kirchner, Zitat, eigentlich die Lebensgeschichte eines Verfolgungswahnsinnigen, also seine eigene. Indem Schlemihl seinen Schatten und damit sich selbst verkauft, verliert er das seelische Gleichgewicht. Im letzten Blatt bemüht er sich schließlich, in die Fußstapfen des Schattens zu kommen, in dem Wahn, wieder selbst zu werden. Analog dem Seelenvorgang des Militärentlassenen. Ich zeige Ihnen hier jetzt noch ein fotografisches Selbstbildnis Kirchners während eines Besuches in seinem Atelier 1915. Und am 25. Oktober 1915 schrieb Kirchner: Es ist schrecklich, dort ist man nur geduldet, macht weniger als der schlechteste Rekrut, während man hier, also im Atelier, Neues schaffen könnte. Die Sehnsucht nach der Arbeit macht mich wahnsinnig. Also die Nichtbearbeitung des Kriegsgeschehens. Eine einzigartige künstlerische Formulierung für den allgemeinen psychischen und physischen Zusammenbruch fand Wilhelm Lehbruck. Er hatte sich am 1. August 1914 schon zum Militärdienst gemeldet und war als Reserve registriert, jedoch war er nicht einberufen worden. Für kurze Zeit wurde er in Berlin zwar als Sanitäter eingesetzt, ein Einsatz an der Front blieb ihm aber erspart. Auch als er die Zulassung erhielt, als Kriegsmaler nach Straßburg zu gehen. Mit seiner Plastik, der Gestürzte aus dem Jahr 1916, die Sie hier sehen, die auch ursprünglich mal den Titel Sterbender Krieger trug, schuf Lehmbruck eine Art Denkmal. Ganz anders jedoch bei Otto Dix. Nachdem Dix in den ersten Kriegsmonaten hauptsächlich expressionistische Selbstbildnisse gemalt hatte, versuchte er, dem Gefühl der Angst und der Bedrohung Ausdruck zu verleihen. Dix hatte sich als Freiwilliger zum Militärdienst gemeldet und wurde als Ersatzreservist eingezogen. Ende August 1914 begann für ihn die Ausbildung und am 21. September des Jahres rückte er als Gefreiter zur Westfront in die Champagne aus, wo er dann auch bis Juli 1916 als MG-Zugführer in Stellungskämpfen und in der Champagne und südlich der Elbe eingesetzt war. Ab Juli 1916 sowie vom 24. Oktober bis zum 6. Dezember 1916 war er bei der Schlacht an der Somme auch dabei. Bei Lestrèmes erlitt Dix am 8. August 1918 eine nicht lebensgefährliche Verletzung am Hals durch Granatsplitter und wurde, nachdem er zum Vizefeldwebel befördert worden war, am 22. Dezember 1918, also nachdem der Krieg zu Ende war, gesund aus dem Kriegsdienst entlassen. Kurz vor seiner Abkommandierung an die Front, zunächst war er im Osten, später im Westen, wie schon erwähnt, stellte Dix sich so dar, wie er war, nämlich ein anonymer Soldat, ein durch das Tragen der Uniform totgeweihter junger Mann, eine Zielscheibe, wie auch der Titel des Bildes, was Sie links sehen, aussagt. Ein violetter Schein umgibt den Kopf, die roten Besetze auf Kragen und Mütze lassen ihn deutlicher hervortreten und die Kokarden an der Mütze scheinen die Stellen für Kopfschüsse zu markieren. Dix hätte also nicht deutlicher ausdrücken können, auf welches Schicksal er gefasst war. Sämtliche Hoffnung, unversehrt zurückzukehren, hatte er aufgegeben. Trotz seiner Jugend und der Anziehungskraft, die der Krieg als etwas Unbekanntes für ihn ausgeübt haben mag, ahnte Dix doch das Abscheuliche, das er später täglich in seinen schreckenerregenden Zeichnungen und Stichen wiedergab. Dieses Zwiespältige findet sich auch in seinem Selbstbildnis als Mars, was Sie rechts sehen, von 1915. In diesen beiden Selbstbildnissen des Jahres 1915, also sie sind zeitgleich aus dem gleichen Jahr, stellt sich Dix einerseits als Zielscheibe, also als Opfer, andererseits aber auch in der Rolle des Kriegsgottes Mars, in diesem Fall eingebettet in eine verwirbelte Welt voller bluttriefender und zerstörter Motive. Verlierer und Gewinner sozusagen in einer Person. Schon die Stile signalisieren die Identitätssuche in verwirrenden Zeiten. Hier naive Malerei, dort futuristische Formenzersplitterung. 1916 resignierte Dix: Der Krieg war eine scheußliche Sache, aber trotzdem etwas Gewaltiges. Das durfte ich auf keinen Fall versäumen. Man muss den Menschen in diesem entfesselten Zustand gesehen haben, um etwas über den Menschen zu wissen. Der Krieg ist eben so was Viehmäßiges. Hunger, Läuse, Schlamm, diese wahnsinnigen Geräusche. Die Schrecken und die Ängste des Krieges führten bei einigen deutschen Künstlern zu stilistischen Veränderungen, die mit neuen, von den Erlebnissen geprägten Motiven einhergingen. Max Beckmanns Arbeiten von der Kriegserklärung über die Granatenexplosion bis zum Leichenschauhaus, gleichen Stationen seines Leidensweges, unmittelbare Zeugnisse seiner Erschütterung. Beckmann war nicht zum Kriegsdienst einberufen worden, ging aber im September 1914 als Zivilperson sozusagen auf Fürsprache der Gräfin Hagen nach Ostpreußen, wo er als freiwilliger Krankenpfleger im Lazarett arbeitete. Am 3. Oktober schreibt Beckmann: Mein Lebenswille ist augenblicklich stärker als je, trotzdem ich schon furchtbare Sachen miterlebt habe und selbst schon einige Male mitgestorben bin. Aber je öfter man stirbt, umso intensiver lebt man. Ich habe gezeichnet, das sichert einen gegen Tod und Gefahr. Im Spätherbst kehrte Beckmann zurück nach Berlin. Anfang 1915 kam er erneut freiwillig als Sanitäter, diesmal an die Flandernfront, machte Station in dem Typhuslazarett und wurde Zeuge der ersten deutschen Gasangriffe bei Ypern. Das, Zitat, fatale Zischen der Gewehrkugeln und der Knall der Geschütze, sie faszinierten ihn, ebenso wie die mondgebirgartigen Ruinenstädte. Am 18. April 1915 schreibt Beckmann: Für mich ist der Krieg ein Wunder, wenn auch ein ziemlich unbequemes. Meine Kunst kriegt hier zu fressen. Doch bald schon änderte sich diese Einstellung gewaltig. Am 14. Mai 1915, also nicht mal einen Monat später, schreibt er: Seitdem ich draußen im Feuer war, erlebe ich jeden Schuss mit und habe die wildesten Visionen. Und am 7. Juni folgt: Eine wüste Quälerei ist das Leben. Ich säße auf dem Mars, läse den Titan und schliefe. Einen Tag später: Gestern mal wieder Nachtwache. Die armen Menschen. Zwei Bauchschüsse und eine schwere Gehirnquetschung bei dauernder Tobsucht. Die ganze Nacht Ringkampf mit dem bewusstlosen Mann. Kurz darauf erlitt Beckmann dann selbst einen Nervenzusammenbruch. Er wurde vom Kriegsdienst zunächst beurlaubt und 1917 dann auch schließlich entlassen. Ganz ähnlich erging es Fernand Léger, der bereits am 2. August 1914 zum Kriegsdienst einberufen worden war und bis 1916 in den Argonnen weilte, wo er ab 1915 als Krankenträger diente. Vom September 1916 an war er bis Ende 1917 in Verdun als Sanitäter eingesetzt. In Légers vor Ort entstandenen Skizzen sind Menschen, Kriegsgeräte und Unterstände einheitlich wiedergegeben, ohne Bewegung, ohne Klage, ohne Pathos. Und Léger schrieb später: Von der 75-Zentimeter-Kanone habe ich für meine bildnerische Entwicklung mehr gelernt als von allen Museen der Welt. Nach dem Krieg habe ich das verwendet, was ich an der Front gelernt hatte. Sie sehen hier Léger an einem Baum. Weil das Zeichenmaterial knapp war, schnitt sich Léger häufig aus der Rinde Zeichenunterlagen, damit er malen konnte. Mehrfach zeichnete Léger in den Argonnen und auch bei Verdun Soldaten, welche Gräben und Unterstände aushoben und unterirdische Stollen vortrieben, an deren Ende dann Kammern mit Sprengstoff gefüllt wurden, die anschließend gezündet wurden. Wie auch hier in dem Aquarell, was rechts steht, Soldaten, die einen Geschützengraben ausheben, Klammer, Verdun, Titelende. Das Bild entstand 1916. In den Augen von Léger verkörperten diese Männer geradezu beispielhaft die Menschen, welche die Technik zu Werkzeugen der Maschinen und der neuen taktischen Rationalität gemacht hatte. Sie verschmelzen mit ihrem Gerät und dem Holz, mit dem sie die Wände abstützen. Sie sind gesichts- und ausdruckslos. Ihre Körper verrichten Arbeiten, die andere Köpfe erdacht und beschlossen haben. Die Kriegserfahrung veränderte jedoch auch den Stil von Léger. Im Gegensatz zu den vor dem Krieg entstandenen Werken, Sie sehen eins auf der linken Seite, sind Légers Kompositionen nun kleinteiliger und sehr viel fragiler. Dem Kubismus bleibt er treu. Und das schreibt er auch ganz explizit am 1. Januar 1915 auf eine wohl entsprechende Frage, die er erhalten hatte. Und er äußert das mit dem Zusatz: etwas kubistischer, Etwas Kubistischeres als einen Krieg wie diesen gibt es nicht, wo ein Mann mehr oder weniger ordentlich in mehrere Stücke zerfetzt und in alle vier Himmelsrichtungen geschleudert wird. Im Zustand moralischer und auch körperlicher Zerrüttung wurde Léger 1917 in Verdun in ein Lazarett eingeliefert und dann im selben Jahr, am Ende des Jahres, als dienstuntauglich entlassen. Eine deutliche Veränderung des Stils lässt sich bei Franz Marc unter dem Eindruck des Krieges konstatieren. Marc war ein glühender Befürworter des Krieges gewesen und hatte sich entsprechend am 6. August 1914 freiwillig gemeldet. Über seine Kriegsbegeisterung hatte er auch heftige Diskussionen mit seinen Freunden, zum Beispiel mit Kandinsky, der das überhaupt nicht verstehen konnte. Schon in den ersten Wochen wurde Marc zum Unteroffizier befördert und ging dann am 30. August an die französische Front. Marcs Bleistiftskizzen aus den Monaten März bis Juni 1915 aus dem sogenannten Skizzenbuch aus dem Felde sind keine Erinnerungen an Erlebtes, sondern schon Entwürfe künftiger Gemälde. In Briefen vom März 1950 kündigte der Maler den künstlerischen Aufbruch an. Zitat: In meinen ungemalten Bildern steckt mein ganzer Lebenswille. Im Gegensatz zu den weichen Formen seiner Tierbilder strotzen die Entwürfe im Skizzenbuch vor Energie und Kraft. Sie sind, für Marc zumindest, geradezu komplett abstrakt. Man hätte gespannt sein dürfen, wie die fertigen Gemälde ausgesehen und gewirkt hätten in Farbe und auf Leinwand. Doch dazu kam es nicht mehr, denn Franz Marc wurde auf einem Erkundungsritt am 4. März 1916 bei Praquis nahe Verdun durch einen Granatsplitter tödlich verletzt. Das Foto, das ich Ihnen hier zeige, zeigt Marc hier in der Mitte. Es ist die Person mit dem wehenden Umhang, die uns den Rücken zuwendet und quasi symbolisch aus dem Bild geht, sozusagen dem Tod entgegen. Denn nur zwei Tage später war er tot. Es ist also so ein sogenanntes letztes Foto. Nachdem der Kriegsdienst für sie vorbei war, sei es wegen Entlassung aus gesundheitlichen Gründen, sei es zum offiziellen Kriegsdienst, fanden sich die Künstler als isolierte Individuen wieder. Die Freunde waren tot, eventuell jedenfalls, und die Netzwerke bestanden nicht mehr. Sofern sie jetzt wieder im Atelier arbeiten konnten, begannen sie im Grunde ganz aufs Neue wieder mit der Kunst. Denn die persönlichen Grenzerfahrungen verlangten nach einem entschiedenen und nach eindringlichen Mitteln. Georges Grosz zum Beispiel forderte nun Brutalität, Klarheit, die wehtut. Und Ernst Ludwig Kirchner schrieb: Ich bin innerlich zerrissen und geimpft nach allen Seiten, aber ich kämpfe, auch das in Kunst auszudrücken. Seine Zeichnungen mit der Rohrfeder gehören zu den eindrücklichsten Zeichnungen in der Zeichenkunst des 20. Jahrhunderts. Max Beckmann, radikaler malerischer Neubeginn, wird in diesem Bild hier unmittelbar anschaulich. Das Selbstbildnis als Krankenpfleger, 1915 als erstes Werk nach dem Ende seines Kriegsdienstes wegen eines Nervenzusammenbruchs entstanden, ist radikal im künstlerischen Neubeginn. Zitat: Das ist noch recht trüb in der Farbe. Da kommt zum ersten Mal heraus, was ich inzwischen im Kriege erlebt habe. Zitat Ende. Der Blick ist forschend, fragend und ganz beharrlich auf sich selbst gerichtet. Einmalig in seinem Werk befragt sich Beckmann hier nicht als Rollenträger, sondern als psychisch offengelegtes Individuum, bemerkt die Kunsthistorikerin Cornelia Strabenow zu dem Gemälde. Beckmann selbst gestand später, er habe sich mit diesem Selbstporträt sehr, sehr gequält. Im April 1914 war Klee durch eine Reise nach Tunis zu lichten, farbigen Aquarellen gekommen. Unter dem Eindruck des Krieges jedoch entstanden schwarz-weiße Federzeichnungen. Auf die positive Haltung folgte die pessimistische. Klee war erst am 4. März 1916 einberufen worden, am selben Tag übrigens, an dem sein Freund Franz Marc bei Verdun gefallen war. Ein Einsatz an der Front blieb Klee jedoch erspart. Zunächst wartete er Flugzeuge, dann arbeitete er als Schreiber in einer Fliegerschule. Stets hatte er dabei genügend Zeit zu malen und Klee konnte durch Verkäufe seiner Arbeiten in der Galerie Der Sturm finanzielle Erfolge sogar erzielen. Eine neue bildnerische Welt tat sich auch für Paul Klee in den Jahren 1916 und 17 auf. Er legte zunächst experimental das künstlerische Fundament für sein späteres Œuvre. Paul Klee hat schon während des Krieges die wichtige Frage gestellt, ob sein Werk, ich zitiere, bei gelassenem Weiterleben auch so schnell emporgeschossen wäre wie anno 1916-17, Zitat Ende. Seine Antwort darauf war, dass die Ausnahmesituation durchaus einen Anteil daran habe. Und wenn man sich daran erinnert, dass Max Beckmann wenige Tage vor dem ersten Gasangriff in Ypern notierte, meine Kunst kriegt hier zu fressen, dann kann man sich vorstellen, dass das Erleben von Leiden, Töten und Tod, das Fehlen jeglicher Normalität, die vielen Extremsituationen, die Entfremdung von allem Gewohnten, kurz die Kriegserfahrung, die Künstler die Welt in größeren Zusammenhängen wahrnehmen ließen und ihre bildnerischen Wagnisse dann auch in der Kunst erhöhten. Zum Ende möchte ich zwei Gemälde von Lovis Corinth bei Ihnen zeigen. Und zwar einmal das kämpferische Selbstbildnis im Harnisch von 1914, also bei Kriegsausbruch. Hier hatte sich Corinth noch als Ritter in glänzender Rüstung kämpferisch und stark präsent und siegessicher. Das Gemälde, das kann man auch als beispielhaft für die Stimmung vieler Künstler sehen, bevor sie die Schrecknisse des Ersten Weltkrieges erlebten, also wie gesagt vor Kriegsausbruch. Am Ende des Krieges entstand Corinths Gemälde Rüstungsteile. Die Attribute des Kampfes sind jetzt hier zur bloßen Staffage im Atelier verkommen. Der Mensch, der sie einst ausfüllte, ist verschwunden. Wie auch die vielen Millionen Menschen, unter ihnen zahlreiche Künstler, die auf den europäischen Schlachtfeldern starben. Eine Journalistin sagte mir beim Betrachten dieses Bildes, die am Boden liegende Rüstung sehe für sie aus wie eine ausgepulte Languste. Und mir will scheinen, dass dieses Bild der ausgepulten Languste, diese leere Rüstung, ein schönes Bild ist für all die Künstler, die das durch das Miterleben der grausamen Szenen des Krieges innerlich leer und krank wurden, sozusagen am Boden lagen und ihre Rüstung, ihre Psyche erst einmal wieder aufrichten und polieren musste. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus